Gut, Sie dürfen sich gerne hinsetzen. Für mich stellt sich die Frage, ob ich diesen Vortrag halten soll. Und zwar ganz ernsthaft. Es hängt ein bisschen damit zusammen, Sie haben schon so viel gehört, die Sie umsetzen sollten in die Praxis. Und das Problem ist, wenn ich jetzt noch einen Vortrag halte, wissen Sie schon gar nicht mehr, was ich gestern gesagt habe, geschweige, was ich heute im ersten Vortrag gesagt habe. Das ist wirklich ein Problem, das ich stark empfinde in unseren Kirchen. Wir hören so viel und wir setzen so wenig in die Praxis um. Wir sind wirklich vielfach nur Hörer und leider keine Täter. Jetzt ist dummerweise, weil es ist mir wirklich ernst, Samuel nicht hier, gerade in diesem Saal. Ich wollte ihn eigentlich noch fragen, ob wir nicht jetzt einfach ins Gebet gehen und für die Evangelisation beten. Ich habe ihn vergessen zu fragen in der Pause. Samuel, hörst du mich? Das Thema wäre schon wichtig, das ich bringe, aber ich habe einfach Angst, es würde alles andere überdecken. Wahrscheinlich hat das noch nie ein Referent gesagt, aber es ist mir wirklich ziemlich ernst. Wie möchtest du das? Wie? Gut. Sie versprechen mir aber, dass Sie irgendetwas in die Praxis umsetzen. Versprochen. Also es ist mir egal was. Sie können das nehmen, was ich gestern gesagt habe, dass Sie jeden Tag 5 Minuten für die Evangelisation beten, für 5 VIPs, very important persons. Oder dass Sie wirklich einmal das praktizieren, dass der Heilige Geist in und durch Sie beten kann, indem Sie um eine Last bitten, wäre eine zweite Möglichkeit. Oder wenn Sie Gebetsgemeinschaften haben, vor allem Zweierschaften oder Dreierschaften, dass Sie mal mit Ihrer Frau zusammen oder mit Ihrem Mann zusammen sagen, okay, das wollen wir mal ausprobieren, dass wir eins werden über den Gebetsanliegen. Ich bringe jetzt einfach ein paar Dinge heraus. Oder wenn Sie die Geistesgaben nicht kennen, dass Sie tatsächlich morgen einen Spaziergang machen und einmal fragen, diese 3 Punkte, wo bin ich wirkungsvoll, wo schlägt mein Herz? Ja, das Erste, da können Sie ja gar nichts dafür. Das müssen ja die Ältesten machen. Die müssen Ihnen ja prophetisch das zusprechen. Oder dass Sie darum bitten, dass Ihnen Jesus die Augen auftut, um zu erkennen, welche geistliche Kraft in Ihnen wirksam ist. Also einer dieser Punkte sollten Sie wirklich umsetzen. Und ich bitte Sie jetzt für einen Augenblick, dass Sie sich überlegen, welchen. Okay, haben Sie einen? Hat jeder einen? Jetzt dürfen Sie nicken. Das ist jetzt wirklich, wir sind nicht da einfach nur, um Vorträge zu halten, sondern das ist wirklich Schulung, weil wir möchten ja, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Haben Sie etwas? Gut, das halten Sie jetzt irgendwie fest. Die mitschreiben, die haben es ganz gut. Die können das jetzt noch gleich notieren, sagen, das werde ich umsetzen. Und dann haben Sie etwas gelernt von diesem Wochenende. Vielleicht sagen Sie ja auch das, was ich Ihnen jetzt sage, möchten Sie umsetzen. Ich möchte mit Ihnen über Vergebung nachdenken. Und zwar deswegen, weil mir immer wieder auffällt, dass Christen natürlich wissen, dass sie vergeben müssen. Also ich gehe mal davon aus, jeder von Ihnen weiß hundertprozentig, er muss eigentlich vergeben. Aber wenn ich Sie fragen würde, ja, wie vergeben Sie denn konkret? Wie geschieht das? Ist das etwas, was einfach passiert oder ist das etwas, was man aktiv tun muss? Dann merke ich immer wieder, dass es manche Christen gibt, die wirklich keine Ahnung haben. Die wissen nicht, wie sie eigentlich konkret vergeben. Ich habe den Abend jetzt so aufgebaut, ich werde zunächst einige allgemeine Dinge sagen, die Sie alle schon wissen. Und dann werde ich Ihnen 6 konkrete Schritte zeigen, wie man wirklich vergibt. Und irgendjemand sollte die 6 Schritte aufschreiben, weil die können Sie gar nicht alle im Kopf behalten, und sollte dann in den Computer gehen und diese 6 Schritte notieren und ausdrucken und Ihnen morgen im Gottesdienst austeilen. Wer würde das machen? Also Sie müssen nur die 6 Schritte dann aufschreiben, die sind relativ einfach, und ausdrucken und hinlegen oder irgendwie, ich hoffe, wir denken dran. Perfekt. Also, wir lesen Matthäus Evangelium Kapitel 18 als Einstieg, Verse 21 und 22. ist ganz einfach, da heißt es, Petrus trat zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Genügt es 7-mal? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt, unsere natürliche Reaktion. Sagt man bei Ihnen auch, wie du mir, so ich dir? Man kann es manchmal wunderbar sehen bei kleinen Kindern. Haben Sie das schon mal beobachtet? Die Mamas, die wissen das, die Papas auch. Das eine Kind schlägt das andere gibt zurück. Und dann geht das hin und her und hin, bis irgendwann mal dann die Mama oder der Papa sagt, jetzt ist aber Schluss. Dann hört man auf. Nun, als Erwachsene machen wir das natürlich nicht mehr so offensichtlich. Und zwar ganz einfach, weil wir die Auswirkungen kennen. Weil wir die Auswirkungen kennen. Also wir wissen ganz genau, wir können das nicht tun. Ich meine, bei Kindern geht das relativ schnell, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber wenn ich sie zurückgebe oder sie mir, dann haben wir doch ziemlich Krach. Und von daher machen wir das normalerweise nicht so offensichtlich. Aber innerlich kennen wir das natürlich, dass wir uns total über den anderen ärgern, dass der andere uns auf den Keks geht bis zum geht nicht mehr, dass wir ihn ins Pfefferland oder auf den Mond schießen können. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. In diese Situation hinein stellt Petrus diese Frage: Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir schuldig geworden ist? Es würde mich einmal interessieren, wer von Ihnen hat Jesus ganz ernsthaft in einem Gebet diese Frage schon einmal gestellt? Also hat wirklich gesagt, Herr Jesus, muss ich dem jetzt das wieder vergeben? Wer hat das wirklich schon einmal Jesus gefragt? Bitte Handzeichen. Gar niemand. Ist eigentlich schade. Ich war in einer Gemeinde, habe darüber gepredigt, dann hat jemand den Mut gehabt aufzustrecken, habe gesagt, Sie haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Nicht nur ein bisschen Religion, die ist wirklich lebendig, weil sie haben wenigstens den Mut, diese Frage zu stellen. Nun, ich weiß natürlich, warum sie die Frage nicht stellen. Sie kennen die Antwort schon. Also ich habe schon Verständnis, dass sie nicht stellen. Aber indirekt haben wir alle diese Frage schon einmal gestellt. Haben Sie auch schon mal gefragt oder gedacht, ich kann dem doch nicht immer vergeben? Haben Sie das schon mal gedacht? Oder haben Sie schon einmal gedacht, wenn ich dem wieder vergebe, dann meint er noch, ich sei, wir sagen in der Schweiz, ein Jolly, also ein Hampelmann. Oder haben Sie schon einmal gedacht, der muss doch einmal spüren, dass er mit mir nicht alles machen kann. Kennen Sie solche Gedanken? Sie wagen nicht zu nicken. Und dann sind Sie alle Lämmchen. Nein, wir kennen diese Gedanken. Und in diesen Gedanken steckt genau die Frage, wie oft muss ich vergeben? Ich habe mich natürlich gefragt, warum Petrus diese Frage stellte. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht stellte Petrus diese Frage, weil er die Bergpredigt kannte. Und ich lese Ihnen mal eine Bibelstelle vor aus der Bergpredigt. Und jetzt bitte nicht aufschlagen. Das ist jetzt ganz wichtig. Sondern jetzt müssen Sie hören, wie wenn Sie sie noch nie gehört hätten, diese Bibelstelle. Wissen Sie, wir stehen in Gefahr als Christen, ich kenne das an mir selber, dass wir viele Aussagen in der Bibel abfedern. Evangelikal. Also wir sagen, ja, natürlich hat das Jesus gesagt, aber so hat er das nicht genau gemeint. Das ist eine Gefahr. So lesen wir häufig die Bibel. Und ich möchte Ihnen mal eine Bibelstelle zeigen und ich bitte Sie wirklich, sie zu hören, wie wenn Sie sie noch nie gehört hätten. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und jetzt denken Sie bitte nicht an einen Feind weit weg, den können Sie leicht lieben. Sondern denken Sie jetzt an den Menschen, mit dem Sie am allermeisten Probleme haben. Und jeder von Ihnen hat solche Leute. Denken Sie an ihn. Und jetzt fordert Jesus, liebe diesen Menschen. Wie geht's Ihnen? Jesus fährt weiter und sagt, bittet für die, die euch verfolgen. Und denken Sie wieder an diesen Menschen. Und er sagt, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen. Und denken Sie immer an diesen Menschen. Wie empfinden Sie? Nun, ich weiß nicht, wie Sie empfinden, aber ich könnte mir vorstellen, dass Petrus gedacht hat, das ist doch eine glatte Überforderung. Also ich kann doch nicht immer so tun, wie wenn alles in Ordnung ist. Ich kann doch meine Gefühle nicht immer vergewaltigen. Aber gleichzeitig wusste Petrus, dass Jesus einmal gesagt hat, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Und jetzt war die Frage, ja, wie oft muss ich mich verleugnen? Wie oft muss ich das tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne dass mein geistiges Leben kaputt geht? Wie oft muss ich das tun? Petrus stellte diese Frage vielleicht noch aus einem zweiten Grund. Die Rabbiner in der damaligen Zeit haben gelehrt, dass man dreimal vergeben muss. Und ich sage Ihnen, das ist schon ziemlich viel. Ich bin nicht sicher, ob wir jedem Menschen dreimal vergeben. Und Petrus dachte vielleicht, ja, wenn ich Jesus jetzt anbiete, dass ich 7-mal vergebe, das ist immerhin mehr als doppelt so viel, dann wird Jesus vielleicht zu mir sagen, nur mal langsam, Petrus, man kann auch übertreiben mit vergeben. Also wenn du 3-mal vergibst, das ist wirklich sehr gut. Und beim 4. Mal musst du nicht mehr vergeben. Nun, wir wissen nicht, warum Petrus diese Frage stellte. Auf jeden Fall wollte er eine Grenze wissen, wo muss ich nicht mehr vergeben, ohne dass ich geistlichen Schaden davon trage. Und dann folgt die Antwort. Und über diese Antwort können wir nicht diskutieren. Sie gilt jedem bekehrten und wiedergeborenen Christen. Wenn sie nicht bekehrt sind und nicht wiedergeboren sind, gilt ihnen die Antwort nicht. Aber wenn sie bekehrt sind und wiedergeboren sind, gilt ihnen diese Antwort. Jesus sagt nämlich, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und jetzt wissen Sie natürlich alle, Jesus sagt hier nicht 490-mal, obwohl ich möchte Sie ermutigen, vergeben Sie jedem Menschen 490-mal. Das wird in den allermeisten Fällen reichen. Sie werden steinalt sein und sterben. Also es reicht in den meisten Fällen. Aber das meint Jesus hier nicht, sondern Sie wissen natürlich, die Zahl 70-mal 7-mal ist eine symbolische Zahl. Und Jesus will damit einfach sagen, wir müssen immer vergeben. Also nicht nur punktuell. Wissen Sie, die Ungläubigen, die vergeben auch punktuell. Das kann ich vergeben. Das kann ich nicht mehr vergeben. Das ist gerade noch möglich zum Vergeben, das ist zu schlimm. Das machen auch die Ungläubigen, das ist nichts Spezielles. Und jetzt sagt Jesus, nein, als seine Kinder, als bekehrte und wiedergeborene Christen müssen wir einfach grundsätzlich immer vergeben. Meine Frau und ich, wir haben vor weit über 30 Jahren einmal eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir haben einfach gesagt, egal was passiert, egal wie schuldig jemand an uns wird, wir vergeben einfach. Und soll ich Ihnen sagen, eine solche Grundsatzentscheidung ist total befreiend. Wenn jetzt nämlich jemand an mir schuldig wird, muss ich nicht immer noch überlegen, will ich dem vergeben oder nicht. Die Entscheidung ist schon getroffen. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie diese Entscheidung noch nicht getroffen haben in Ihrem Leben, dass Sie sagen, ich vergebe in jedem Fall, was auch immer passiert. Dann bitte ich Sie um Ihretwillen, treffen Sie die Entscheidung heute Abend. Treffen Sie die Entscheidung, von jetzt an werde ich immer und in jedem Fall vergeben. Es ist total befreiend. Und damit komme ich zum Dritten. Warum ist Vergeben so wichtig? Ich möchte Ihnen das zeigen, einige Dinge. Zunächst einmal die geistlichen Auswirkungen, wenn wir nicht vergeben. Sie kennen vielleicht das Vaterunser. Und da gibt es eine ganz zentrale Bitte und die lautet ganz einfach, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, das ist die einzige Bitte, die Jesus Christus auslegt, vom Vater unser. Er sagt nämlich in den Versen 14 und 15, Kapitel 6, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euch der himmlische Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wissen Sie, ich habe mich schon manchmal gefragt, warum legt Jesus diese Bitte aus? Warum legt er nicht die anderen Bitten aus im Vaterunser? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das Vaterunser ein unglaublich schweres Gebet. Ich verstehe manche der Bitten im Vaterunser nicht. Ich habe noch nie darüber gepredigt. Und ich denke, Herr Jesus, wenn du das auslegen würdest, dann könnte auch ich darüber predigen. Zum Beispiel, dein Name werde geheiligt. Was meint Jesus damit? Also ich weiß nicht so genau. Dein Reich komme, da kann ich mir auch noch etwas vorstellen. Jetzt kommt eine Bitte, die finde ich unglaublich schwierig. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Überlegen Sie mal. Das beten Millionen von Christen jeden Tag und das passiert ja überhaupt nicht. Was meint Jesus damit? Also das sind alles ganz schwierige Bitten, aber die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, die ist ganz einfach, da brauche ich keine Auslegung, da könnte ich auch sonst darüber predigen. Warum legt Jesus genau diese Bitte aus? Nicht, weil wir es nicht verstehen, sondern weil sie so wichtig ist. Haben Sie sicher schon gemerkt, wenn Prediger hier vorne stehen und sie sagen etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dann wiederholen sie es am Schluss noch einmal. Da können Sie wissen, das ist ihm jetzt ganz wichtig. Und so ist das auch mit Jesus. Es ist ihm wichtig, dass wir vergeben, weil wir die Konsequenzen sonst erleben werden. Was ist die Konsequenz, wenn Sie jemandem nicht vergeben? Ganz einfach, Ihnen wird nicht mehr vergeben. Sie können machen, was Sie wollen. Und wenn Ihnen nicht mehr vergeben wird, ist Ihr geistiges Leben blockiert. Ganz sicher. Sie können stundenlang beten, nützt nichts. Gott wird normalerweise Gebete nicht erhören. Höchstens vergib mir, dass ich nicht vergebe. Sie können die Bibel lesen, sie spricht sie nicht mehr an. Ihr geistliches Leben ist blockiert. Das ist das Problem. Ich erinnere mich an ein Gespräch. Ein junger Mann, 21-jährig, kommt auf mich zu und sagt, ich habe mich mit ungefähr 14 Jahren bekehrt und ich habe Jesus noch nie in meinem Leben erlebt. Ich habe noch nie eine Gebetserhörung erlebt, noch nie, dass Gott zu mir geredet hat in der Bibel, noch nie irgendwie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so hat er mir das gesagt. Ich habe so ein paar Fragen gestellt und dann habe ich ihn gefragt, so wie ich das mache, wie sieht deine Beziehung zu deinen Eltern aus? Und dann bricht es aus ihm heraus und er sagt, ich hasse meine Eltern. Die waren stinkfromm. Jeden Sonntag in der Kirche zu Hause war der Teufel los. Ich habe gesagt, ja, das verstehe ich. Aber genau das ist das Problem. Du musst vergeben. Er hat das eingesehen, hat um Vergebung gebeten, hat Jesus neu in die Mitte seines Lebens eingeladen, ist nach Hause gegangen, hat mit seinem Vater geredet und in diesem Fall war es dann gut. Der Vater war einsichtig, dann ist es natürlich leichter zu vergeben, aber er hätte auch sonst vergeben müssen. Jahre später hatte ich eine Evangelisation, eine Pressband hat gespielt. Er hat mit mir ein Interview gehalten und ich konnte mich irgendwie daran erinnern. Und dann habe ich ihn gefragt, sag einmal, was ist passiert, als du deinem Vater vergeben hast? Und dann sagt er, das sind jetzt meine Worte, in dem Moment ging ein Kronleuchter auf. In dem Moment ging es in meinem Leben vorwärts, in meinem geistigen Leben. Also wenn Sie nicht vergeben, Sie schaden nur sich selber. Oder man sagt ja manchmal, man trägt dem anderen etwas nach. Wer trägt? Nur Sie. Das ist ja das Gemeine an der ganzen Sache. Dem anderen ist das wirklich piepegal, ob Sie ihm vergeben oder nicht. Aber Sie leiden geistlich. Dann überlegen Sie, Sie leben Jahrzehnte unversöhnt, ohne Vergebung. Und die Schuld in Ihrem Leben wird immer höher. Was das bedeutet, wenn Sie in die Ewigkeit kommen, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber das müssen Sie mal wirklich konsequent überlegen. Und dann passiert aber noch etwas. Die säkulare Psychotherapie hat längstens herausgefunden, wie wichtig es wäre, zu vergeben. Es gibt Psychotherapeuten, die sagen, es gibt seelische Wunden, die heilen nur, wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv ausgedrückt, es gibt Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gibt Depressionen, die würden relativ schnell heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Und dann sagen die Fachleute, aber sie können es oft nicht. Leichte Dinge kann man vergeben, aber so die ganz schweren Dinge, sagen die Psychotherapeuten, sie können es einfach nicht. Es fehlt ihnen wirklich die Kraft. Also sie merken, Vergebung ist ganz, ganz wichtig. Aber sie haben schon gemerkt, aus uns heraus können wir es nicht. Und damit komme ich jetzt zum vierten. Das wären jetzt die 6 Schritte. Bitte mitschreiben. Das erste, wie können wir vergeben? Bevor ich zum ersten Punkt komme, die Vergebung ist kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess. Wir werden das am Ende noch einmal sehen. Vergebung ist also ein Prozess. Das Zweite, Vergebung heißt nicht vergessen. Also es ist möglich, dass ich jemandem vergebe, aber es kommt doch immer wieder hoch. Drittens, also es sind alles noch nicht Punkte. Entschuldigung, das ist immer noch nicht der erste Punkt, immer noch Punkt 0. Vergeben heißt auch nicht, ich sage, dass der andere Recht hatte. Sondern vergeben heißt ja gerade, der andere hat nicht recht. Aber ich vergebe. Also das ist noch wichtig, dass Sie hier die richtige Einstellung zur Vergebung haben. Aber jetzt, wie macht man das? Der erste Schritt, machen Sie sich bewusst, und jetzt rede ich wieder nur zu bekehrten und wiedergeborenen Christen, für die anderen stimmt es nicht, machen Sie sich bewusst, dass Sie in jedem Fall vergeben können, in jedem Fall. Und jetzt die Frage, warum kann ein Christ in jedem Fall vergeben? Was würden Sie sagen? Warum kann ein Christ in jedem Fall vergeben? Ja, soll ich Ihnen sagen, das haben 100% oder 99% von allen hier drin auch gedacht. Wir können vergeben, weil uns vergeben worden ist. Und ich weiß auch, warum Sie auf diese Antwort kommen. Das hängt nämlich mit dem Gleichnis zusammen, das ja anschließend kommt bei Matthäus 18 mit dem Schalksknecht, dem viel Schuld vergeben worden ist. Und er ist nicht bereit, demjenigen, der eine kleine Schuld hat, zu vergeben. Darum sagen alle, wir können vergeben, weil uns vergeben worden ist. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Tut mir leid, die Antwort ist falsch. Wir können nicht vergeben, weil uns vergeben worden ist. In diesem Gleichnis will Jesus nicht sagen, warum wir vergleichen können. Er sagt nur, warum wir vergleichen müssen. Aber noch lange nicht, woher wir die Kraft haben. Das ist auch völlig logisch. Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen wurde unglaublich viel vergeben. Natürlich kann das mal motivieren zum Vergeben. Aber wenn jemand so richtig schlimm an Ihnen schuldig geworden ist, fehlt Ihnen trotzdem die Kraft dazu. Da kann Ihnen noch so viel vergeben worden sein. Sie wissen, jawohl, ich muss vergeben, mir ist so viel vergeben worden, aber Ihnen fehlt die Kraft. Nein, deswegen können wir nicht vergeben. Aber jetzt sollten Sie es eigentlich wissen, wir haben es heute schon ein bisschen angesprochen, warum können wir denn vergeben? Ja, richtig, wer hat das gesagt? Genau, weil Gott es uns bewirkt. Was haben wir gesehen? Meine Lieblingsbibelstelle ist Galater 2, Vers 20. Da heißt es, Paulus sagt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Frage, ist das eine fromme Floskel oder ist das Realität? Ist das wahr? Wenn das aber wahr ist, dann kann ich doch vergeben. Ich kann ja nicht sagen, Jesus wohnt in mir, aber ich kann nicht vergeben. Das ist wirklich paradox. Oder die zweite Stelle, der sind wir heute Abend schon begegnet, Epheser 1, 18 bis 20. Die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist wo wirksam? Haben wir gelernt heute? In uns. Frage, fromme Floskel oder Realität? Glauben Sie wirklich, dass es so ist? Wenn das aber so ist, können Sie doch vergeben. Also das wäre wirklich ein totales Paradox, wenn Sie sagen, die Auferstehungskraft Jesu ist in mir wirksam, aber ich kann nicht vergeben. Also wir können vergeben, weil Christus in uns wohnt, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil Gottes Kraft das in uns wirkt. Und darum, ich muss Ihnen heute leider den Zahn ziehen, sagen Sie nie mehr, ich kann nicht vergeben. Sie können. Und wenn Sie nicht vergeben, dann wollen Sie einfach nicht. Wissen Sie, das kenne ich auch in meinem Leben. Es gab schon Situationen, da wollte ich einfach nicht vergeben. Ich war so sauer und so wütend, aber nein, ich will jetzt einfach nicht. Aber dann kam sofort Jesus und hat gesagt, aber du könntest. Du könntest, weil ich in dir wohne, weil die Auferstehungskraft Jesu in mir wirksam ist. Also, ich habe ihn den Zahn gezogen, hat geschmerzt. Aber es ist so, nie mehr sagen, ich kann nicht vergeben, doch Sie können, wenn Sie wollen. Zweiter Schritt. Stehen Sie dazu, dass der andere an Ihnen schuldig geworden ist. Ich merke immer wieder, Christen, die konsequent vergeben wollen, stehen in Gefahr, dass sie diesen Punkt überspringen. Also sie haben den Eindruck, wenn ich vergebe, dann darf ich keine negativen Gefühle mehr haben. Doch, die haben sie. Die sind völlig normal. Sie müssen nicht so tun, wie wenn Sie keine negativen Gefühle haben. Sie haben sie ja sowieso. Und jetzt sage ich Ihnen, diese Gefühle können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was für ein Temperament Sie haben. Wenn Sie eher weich gestrickt sind, also weiches Herz haben, dann fühlen Sie sich oft verletzt. Also es schmerzt, was der andere an Ihnen tut. Sie sind verletzt. Wenn Sie eher einen Charakter haben wie ich, dann sind Sie nie verletzt. Ich bin nicht verletzt, ich bin sauer. Ich könnte einem Menschen den Hals umdrehen, ich könnte ihn ins Mond schießen, ins Pfefferland. Ich habe da innere Aggressionen, wenn jemand an mir schuldig wird. Und jetzt, welche dieser beiden Gefühle ist geistlicher? Nun, wenn ich jemanden den Hals umdrehen kann, ist es klar, das ist nicht unbedingt gerade geistlich. Da sind Sie sicher mit mir einverstanden. Soll ich Ihnen aber sagen, verletzt sein ist auch nicht geistlich. Wissen Sie, warum Sie so verletzt sind? Weil Sie den Eindruck haben, was für eine Majestät Sie sind. Wow, die Majestät ist beleidigt worden. Merken Sie etwas? Ich will Ihnen nur zeigen, worum es hier geht. Aber, und jetzt tröste ich Sie wieder, die Gefühle sind da. Stehen Sie dazu. Die sind einfach da. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und jetzt dürfen Sie Römer 12 aufschlagen. Wir werden jetzt ein bisschen da im Römer 12 herum surfen. Ich finde das Kapitel unglaublich toll, weil hier sehr viel über Vergebung steht, ohne dass das Wort Vergebung einmal vorkommt. Haben Sie es? Ich warte noch, bis alle Römer 12 haben. Und der dritte Schritt heißt, überlassen Sie die Rache dem lebendigen Gott. Da steht tatsächlich in der Bibel, Römer 12, Vers 19, da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Sohn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Das ist eine alttestamentliche Stelle im Neuen Testament, also die gilt garantiert auch im Neuen Testament. Wir sollen die Rache dem lebendigen Gott überlassen. Und jetzt frage ich Sie einmal, wer von Ihnen hat ein ganz ausgesprochen deutliches Gerechtigkeitsempfinden? Also, dass Sie den Eindruck haben, wenn jemand schuldig wird, müsste er eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wer hat ein solches Gerechtigkeitsempfinden? Nur so wenig. Ich denke, Mama, ein Christ müsste das eigentlich, müsste das eigentlich haben. Genau. Und wenn wir so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, dann ist ja Vergebung etwas unglaublich Schwieriges. Ich meine, Vergeben ist ja die ungerechteste Sache, die es überhaupt gibt. Stimmt. Der andere wird an mir schuldig und ich muss dem Kerl oder der Truller noch vergeben, oder? Also das ist ja wirklich total unfair. Man muss sich das einmal vorstellen. Und für uns ist diese Bibelstelle enorm wichtig. Nämlich Gott wird sich rächen. Steht hier, die Rache ist mein, ich will vergelten. Tut mir gut. Und jetzt hat Gott zwei Möglichkeiten, wo er den anderen rächen kann. Wenn der andere Christ ist, dann ist Jesus bereits dafür bestraft worden und gerächt worden. Also die Schuld, die er an mir gemacht hat, ist gerächt worden. Und wenn der andere nicht Christ ist, dann wird der andere auch wegen dieser Schuld, die er mir gegenüber gemacht hat, in die Hölle kommen. Und soll ich Ihnen sagen, das finde ich richtig gut. Und wenn ich das sage, dann schauen mich die Leute an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Ja, warum eigentlich? Ich meine, warum, wenn uns das Vergeben ja so schwer fällt, warum können wir uns nicht vorstellen, dass der deswegen auch in die Hölle kommt? Merken Sie? Und darum ist es gut, dass das hier steht. Übrigens, Paulus hat das auch gemacht. Er hat ja Probleme gehabt mit dem Schmied Alexander und er schreibt an einer Stelle, der Herr wird ihm vergelten. Das ist genau Römer 12. Also das habe ich nicht etwa erfunden, sondern das steht wirklich so in der Bibel. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum wir die nicht selber uns rächen sollen. Und zwar deswegen, weil wir nicht wissen, wie sehr der andere an uns schuldig geworden ist. Also es kann sein, dass wir den Eindruck haben, der andere ist unglaublich schuldig geworden an uns, aber Gott sieht das ganz anders. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel. Sonntagmorgen, Sie stehen am Eingang, Sie begrüßen die Leute. Jemand geht an Ihnen vorbei und pfurrt Sie an. Verstehen Sie den Begriff pfurren? Sie sitzen da oder stehen da wie ein begossener Pudel und denken, Moment mal, ich habe nichts gemacht, ich bin nur hier gestanden, habe guten Morgen gesagt. Nun wissen wir ja nicht, warum diese Person so ist. Vielleicht hat sie Migräne. Und es ist ein Wunder, dass sie in den Gottesdienst kommt. Wie sehr ist sie schuldig geworden an Ihnen? Vielleicht hatte die Person gerade Ärger mit dem Mann oder mit der Frau, mit den Kindern, kommt völlig geladen. Sie sind dummerweise die erste Person und damit sind sie Blitzableiter. Wie sehr ist die andere Person schuldig geworden an Ihnen? Sie wissen es nicht. Und darum ist es wirklich gut, dass Sie, der dritte Punkt, dass Sie die Rache dem lebendigen Gott überlassen. Ist gar nicht so schwierig zu vergeben. Ich habe wahrscheinlich gedacht, es sei viel schwieriger. Ist nicht so schwierig. Jetzt kommt der vierte Punkt. Segnen Sie diesen Menschen, der an Ihnen schuldig geworden ist, unabhängig Ihrer Gefühle. Das steht tatsächlich in der Bibel. Römer 12, Vers 14, da heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Segnen heißt, ich wünsche ihm in meinem Herzen, im Gebet, etwas Gutes. Also, wenn ich sage, Herr Jesus, öffne ihm die Augen, dass er sieht, wie sehr er an mir schuldig geworden ist, dann kann ich das ja auch einmal beten, aber das ist nicht das Segensgebet. Sondern ich überlege mir, was könnte er gebrauchen? Wo müsste er die Hilfe Gottes brauchen? Und jetzt segne ich ihn, ich bitte genau für diese Sache. Gegen meine Gefühle. Also ich habe negative Gefühle, ich könnte ihn irgendwo hinschicken und jetzt segne ich diesen Menschen gegen meine Gefühle. Wenn ich das lehre, dann kommt manchmal die Frage, ist das nicht geheuchelt? Nein, das ist nicht geheuchelt. Schauen Sie mal, es steht hier nicht segnet, wenn ihr Gefühle dafür habt oder wenn euch danach zumute ist, sondern es steht einfach segnet, die euch verfolgen, ist ein Befehl ohne Ausnahme. Also ich wünsche ihm im Gebet etwas Gutes. Wann beginne ich damit? In dem Augenblick, in dem der andere an mir schuldig geworden ist. Er ist schuldig geworden, ich habe negative Gefühle und innerlich segne ich diesen Menschen. Wie oft segne ich diesen Menschen? Immer wenn ich negative Gefühle gegen ihn habe. Und ich sage Ihnen, das kann am Anfang unglaublich viel sein. Jemand hat mal erzählt, in der ersten Zeit musste er dieser Person 50 Mal am Tag segnen. Hat ihn gesegnet, ein paar Minuten später kamen die negativen Gefühle, hat ihn gesegnet, kaum wieder negative Gefühle. 50 Mal am Tag. Nach ein paar Tagen noch 20 Mal, dann noch 10 Mal und es wurde immer weniger. Segnen Sie ihn, wenn Sie negative Gedanken und Gefühle haben. Ich meine, Sie denken ja sowieso etwas. Also können Sie gleich auch das Richtige denken. Nämlich ihn segnen. Wie lange segnen Sie ihn? So lange, bis Sie keine negativen Gefühle mehr haben. Und das kann unter Umständen eine lange Zeit sein. Manchmal ist es eine kurze Zeit, aber es kann eine lange Zeit sein. Es kann eine Lebensaufgabe sein. Vor allem, wenn jemand immer wieder an Ihnen schuldig wird. Damit Sie ein bisschen verstehen, wie das geht, ein bisschen Fleisch und Knochen, erzähle ich Ihnen ein Beispiel aus unserem Leben. Es ist nicht das Schlimmste, das wir erlebt haben. Das Schlimmste möchte ich Ihnen aus Schutzgründen für unsere Familie nicht sagen. Aber es war ziemlich schlimm. Ich war ein junger Pastor. Und bei uns in der Schweiz ist es so üblich, oder war es üblich damals, man steht am Ausgang, verabschiedet die Leute. Und so stand ich dort und dann kommt eine Sonntagsschullehrerin auf mich zu und sagt zu mir, Beat, ich habe nie etwas von deinen Predigten. Boah. Also wissen Sie, wenn sie gesagt hätte, die heutige Predigt ist schlecht, das wäre schon ziemlich knapp zum Ertragen gewesen. Also ich bitte Sie wirklich, seien Sie barmherzig Ihren Predigern gegenüber. Wenn die mal eine schlechte Predigt haben, warten Sie mindestens, bis der Sonntag vorbei ist. Oder der Prediger Sonntag, also dürfen Sie erst am Dienstag etwas sagen, weil wenn Sie ihm sagen, du hast schlecht gepredigt, der wird den ganzen Sonntag nur darüber nachdenken, dass er schlecht gepredigt hat, dass der Sonntag ist gelaufen. Seien Sie barmherzig. Aber das hat diese Frau nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, ich habe nie etwas von deinen Predigten. Ich bin ins Auto gestiegen, nach Hause gefahren, in mein Wohnzimmer, mich auf die Couch gesetzt und habe geschimpft wie ein Wald voll Affen. Kennen Sie Comics? Also da gibt es da die Sprechblasen mit den Wölkchen und mit den Pfeilen und mit den Blitzen und so weiter. Das sind die Dinge, die man nicht sagen darf. Ich war, ehrlich, ich war so etwas von sauer. Nun, ich habe eine gute Frau, die hat ein bisschen zugehört, aber nicht zu lange. Das war gut. Ich weiß nicht mehr, 5 oder 10 Minuten. Auf jeden Fall, dann hat sie gesagt, Beat, du weißt, was du zu tun hast. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber das will ich jetzt nicht. Dann hat meine Frau gesagt, okay, das ist dein Problem. Du musst sie nicht segnen, du musst nicht vergeben. Dein Problem, dein geistiges Leben geht kaputt. Ja, das habe ich dann natürlich schon gemerkt. In jenem Fall hatte ich tatsächlich etwa eine halbe Stunde, bis ich sie gesegnet habe. Inzwischen mache ich es wirklich schneller. Es lohnt sich gar nicht, eine halbe Stunde zu warten. Es ist einfach zu schade. Aber ich brauchte etwa eine halbe Stunde und dann habe ich für sie gebetet. Sie war Sonntagsschullehrerin. Und so von meinem Gefühl her hätte ich am liebsten gebetet, Herr Jesus, schenke ihr so richtig schlechte Sonntagsschullektionen, sodass alle Eltern unzufrieden sind und sie viel Kritik bekommen. Also so böse kann mein Herz auch sein. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe gebetet, Herr Jesus, gebrauche sie, segne sie, setze sie zum Segen für die Kinder, gib ihr Vollmacht, einfach so in diese Richtung. Ich habe damals etwa ein Vierteljahr lang wirklich beten müssen und dann war die Sache wirklich erledigt. Und dann ging es ein halbes Jahr lang gut, dann war ich in Adelboden, Skifreizeit, Sie kennen das vielleicht auch, ich lag im Bett und dann kam wieder die dunkle Wolke. Und dann habe ich wieder gesegnet und inzwischen ist es gut. Also segnen Sie diesen Menschen, der an Ihnen schuldig geworden ist, jedes Mal, wenn Sie negativ über ihn denken oder ihn negativ fühlen. Fünfter Punkt. Überwinden Sie das Böse mit Gutem. Das steht in Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, wenn Sie irgendwie Möglichkeiten haben, dann machen Sie diesem Menschen etwas Gutes. Also in diesem Fall war es so, die Frau hat sich etwas gebrochen. Ich weiß nicht mehr, Arm oder Bein, sie konnte den Haushalt nicht so gut machen. Und dann haben wir ihr einmal gekocht, mal einen Kuchen gebracht. Wir haben Böses mit Gutem überwunden. Oder vor einiger Zeit hatten wir eine Konferenz, eine ganz kleine Konferenz. Und da gab es eine Zuhörerin. Ich sage Ihnen, die ging mir mächtig auf den Keks. Also es war so mühsam, weil die immer so mühsame Fragen gestellt hat. Und es war einfach schwierig. Und ich war einigermaßen, da oben war ich ruhig, aber innerlich war ich schon ein bisschen geladen. Und das ging so über einige Tage. Die Leute rundherum haben gemerkt, dass sie schon dumme Fragen stellt. Aber trotzdem, auf jeden Fall, irgendwann nach einigen Tagen hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagt, wenn die beim Essen allein am Tisch sitzt, dann setz dich zu ihr. Und ich habe gedacht, okay, Herr Jesus, werde ich tun. Böses mit Gutem überwinden, ich setze mich zu ihr hin. Donnerstagabend, das war der nächste Abend, er kam, die saß zum Glück nicht allein am Tisch. Da habe ich gedacht, wunderbar, Herr Jesus, kein Problem. Freitagmorgen Frühstück, ganz hinten saß sie allein am Tisch. Ich bin hingegangen, habe mich zu ihr hingesetzt, wir haben ein bisschen geredet. Fünf Minuten war es gut und dann ging es wieder los. Aber ich habe Böses mit Gutem überwunden. Also das sollten Sie wirklich tun. Es gibt eine Ausnahme, die möchte ich hier wirklich betonen. Wenn Sie den Eindruck haben, wenn ich jetzt dieser Person das Böse mit Gutem überwinde, wenn ich wieder in Berührung komme mit dieser Person und die könnte mir wieder Schaden zufügen, also körperlich, aber auch seelisch, dann kann es sein, dass ich hier einfach auf Distanz gehen muss oder Hilfe beanspruche, weil ich sonst wieder gefährdet bin. Ist das klar? Also das gibt es. Ist verständlich. Also ich sage ein krasses Beispiel, wenn Sie sexuell missbraucht worden sind, dann müssen Sie zwar dem Täter vergeben, aber da müssen Sie natürlich auf Distanz gehen, weil es ja sonst wieder passieren könnte. Also das ist wirklich die Ausnahme hier. Aber die Ausnahme ist ganz, ganz selten. Eben, es sind solche Dinge, wo man wirklich gefährdet ist. Wenn Christen sagen, ja, ich habe vergeben, aber ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, dann haben sie in den meisten Fällen nicht vergeben. Also noch einmal, normalerweise überwinden sie Böses mit Gutem und das bedeutet tatsächlich, dass sie wieder Kontakt mit ihm aufnehmen, außer noch einmal, er wird ihnen körperlich oder seelisch, psychisch schaden, dann müssen sie Schutz haben, aber nehmen sie es nicht zu billig. Sie haben vergeben, wenn sie Böses mit Gutem überwinden. Okay, und jetzt bitte ich dich um diese fünf Punkte, wenn du noch Platz hast, eine geschwungene Klammer zu machen und hinzuschreiben, Befehle ohne Ausnahme. Befehle ohne Ausnahme. Oder unten hinschreiben, Punkt 1 bis 5, Befehle ohne Ausnahme. Weil jetzt kommen wir zum sechsten Punkt und das ist ein Befehl mit einer Ausnahme. Und das ist jetzt ganz wichtig, damit wir nicht überfordert sind. Punkt 6, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das steht in Römer 12, Vers 18. Hören Sie gut zu, da heißt es, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Aufgrund dieser Bibelstelle, wenn wir alles richtig machen, können wir mit allen Menschen Frieden haben oder nicht? Was denken Sie? Können wir mit allen Menschen Frieden haben, wenn wir es richtig machen? Noch einmal der Text. ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Können wir mit allen Menschen Frieden haben? Das geht zum Versöhnung? Nein. Das gefällt mir so an der Bibel. Die ist so realistisch. Und die Bibel weiß ganz genau, um versöhnt zu leben, um Frieden zu haben mit einem Menschen, braucht es immer zwei, nämlich mich und den anderen. Ich bin aber nur für mich verantwortlich. Und es kann sein, dass der andere den Frieden nicht will. Nur, was tritt automatisch wieder in Kraft, wenn er den Frieden nicht will? Sollten Sie jetzt wissen? Punkte 1-5, weil das Befehle ohne Ausnahme sind. Verständlich? Gut. Ich werde Ihnen auch heute die Gelegenheit geben zu fragen. Samuel hat gesagt, ich soll das tun. Bevor ich aber das mache, möchte ich noch zwei Fragen beantworten, die immer wieder gestellt werden. Die eine Frage lautet, wenn ich das konsequent praktiziere, jetzt wird jemand neu an mir schuldig, habe ich dann im ersten Moment weniger negative Gefühle, als wenn ich das nicht praktiziere? Antwort, nein, die Gefühle sind immer genau gleich. Ob ich das praktiziere oder nicht, im ersten Moment, wenn jemand an mir schuldig wird, sind die Gefühle einfach da. Der Unterschied ist, wenn ich das sofort praktiziere, werden diese Gefühle nicht zu einem riesigen Berg, sondern sie bleiben irgendwo da unten. Und die zweite Frage, die finde ich sehr spannend, und wenn Sie die richtig dann beantworten, haben Sie wirklich den Abend, diesen heutigen, den zweiten Teil gut verstanden. Manche Leute sagen, wir wissen, dass Sie ein sehr positiver Mensch sind. Also das stimmt wirklich. Ich bin so von meiner Art, es hat nichts mit geistig zu tun, ich bin einfach von meinem Naturell her positiv. Also ich sehe noch schnell mal das Gute im Menschen. Also nur, dass Sie mich nicht jetzt ausladen. Ich weiß natürlich, dass der Mensch ein Sünder ist, bis ins Tiefste hinein, ist keine Frage. Aber so von meiner Art her, wenn jemand an mir schuldig wird, dann denke ich, naja gut, das war jetzt nicht das Schlauste, was er gemacht hat, aber er hatte auch noch viele positive Dinge. Also ich bin eher ein positiver Mensch. Meine Frau ist Schwäbin. Und sie ist so eine richtige Schwäbin. Also ein bisschen, entschuldige, will niemand von Ihnen zu nahe treten, aber so mollgestimmt, oder Schwaben, ein bisschen mollgestimmt, sind richtige Schwäbin. Und Sie wissen, Leute, die mollgestimmt sind, sind da nachtragend. Also die können gar nichts dafür. Hat nichts mit der Geistigkeit zu tun, einfach von ihrem Naturellen, sie sieht eher immer gleich das Negative und so weiter, kann sie nichts dafür. Und jetzt gut aufpassen. Wir beide praktizieren immer sofort diese 6 Schritte. Okay? Also meine Frau und ich, wir praktizieren beide sofort die 6 Schritte. Also jemand wird schuldig an meiner Frau oder an mir, sofort die 6 Schritte. Was glauben Sie? Wer muss die 6 Schritte länger praktizieren, bis die negativen Gefühle dieser Person gegenüber weg sind? Meine Frau oder ich? Ja? Bitte lauter? Natürlich. Ist ja logisch. Sehr gut. Also die Frau leuchtet ein, oder? Gut. Noch einmal, meine Frau macht das länger. Wir praktizieren die 6 Schritte, aber sofort. Wer von uns beiden vergibt schneller? Wenn Sie jetzt die Frage beantworten, dann haben Sie verstanden, was vergeben heißt. Wer vergibt schneller? Wer ein bisschen lauter, ich höre Sie wirklich nicht. Super. Beide gleich, weil wir sofort die 6 Schritte praktizieren. Das heißt, diese 6 Schritte, das ist Vergeben. Das ist der Prozess. Ich habe am Anfang gesagt, Vergebung ist ein Prozess. Und wenn wir das praktizieren, dann haben Sie vergeben. Dann müssen Sie auch nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben, wenn über Vergebung die Rede ist, obwohl Sie immer noch negative Gefühle haben und die immer wieder hochkommen. Aber Sie vergeben kontinuierlich. Ist das verständlich? Genau. Wunderbar. Und jetzt ermutige ich Sie, die 6 Schritte wirklich zu praktizieren. Es ist eine wunderbar befreiende Sache. Ich möchte Ihnen wieder die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, die vielleicht von allgemeinem Interesse sind. Ich weiß, die erste Frage ist die schwierigste Frage, aber haben Sie trotzdem den Mut? Ich habe es gestern schon gesagt, es gibt keine dummen Fragen, nur manchmal schwierige Antworten. Wer möchte Fragen stellen jetzt zu dieser Thematik? Gut, niemand. Kann schon sein, alles klar. Gut, das ist kein Problem. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Sie natürlich persönliche Fragen haben. Also Fragen in Ihrer Situation, wo Sie sind und wo Sie jetzt natürlich nicht in der Öffentlichkeit fragen. Das ist total nachvollziehbar. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben und ich habe anschließend Zeit. Also ich werde einfach da ein bisschen in der Ecke sein und Sie dürfen auf mich zukommen. Und dann können wir zusammensitzen, über die Situation reden, was das auch für Ihr Leben bedeuten könnte, jetzt wirklich zu vergeben. Das soll einfach ein Angebot sein. Und wenn ich dann im Gespräch bin, warten Sie einfach, bis ich wieder frei bin. Und dann kommen Sie auf mich zu, wenn Sie das möchten. Okay, das war's eigentlich von meiner Seite her. Du wirst wieder übernehmen. Nein, ich bete noch. Es ist mir ein Anliegen, für Sie zu beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass in deinem Wort steht, dass wir vergeben müssen und sollen. Und wir haben heute gesehen, Vergebung ist eine unglaublich tolle Sache, eine wichtige Sache. Aber wir merken immer wieder, es ist natürlich enorm schwer. Aber wir danken dir, dass wir den Heiligen Geist haben, der in uns wohnt. Und ich möchte dich einfach bitten für jeden meiner Brüder und Schwestern, dass sie diese 6 Schritte einfach praktizieren. Dass sie es einfach einmal ausprobieren, auch wenn sie noch so einen Eindruck haben, es verknallt sie fast innerlich. Und ich möchte dich bitten, dass sie die positive Erfahrung machen, die viele vorher schon gemacht haben. Und dass sie dann dadurch so motiviert sind, dass es zu einem richtigen Lebensstil wird. Bitte ich sehr darum. Einfach damit manche auch heil werden innerlich. Und manche auch Veränderung in ihrem Leben erleben dürfen. Segne wirklich jeden ganz persönlich und gib ihm ein mutiges Herz. Amen.